Sie hören den Klimakompass mit Claudia Kempfert. Eine Produktion von 22 Film.
Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge vom Klimakompass mit Claudia Kempfert. Wir sprechen über die Klimakrise und wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Ich bin Dr. Dennis Eckmeier, vormals Forscher in der Neurobiologie und jetzt bin ich Wissenschaftsredakteur bei 22 Film. Ich spreche mit der Energieökonomin Professor Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung für Verkehr, Energie und Umwelt. Außerdem ist sie Professorin für Energieökonomie und Energiepolitik an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Hallo Frau Kempfert.
Hallo Herr Eckmeier.
Wir haben heute drei große Themenblöcke mitgebracht. Zunächst sprechen wir über Katharina Reiche, Wirtschafts- und Energieministerin, die neue Pläne für die Energiewende hat. Dann sprechen wir darüber, ob man CO2 speichern kann und wie viel und ob sich das überhaupt lohnt. Und am Ende haben wir dann noch eine Publikumsfrage. Dazu dann auch gleich der Hinweis, wenn Sie eine Frage an uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an klimakompass@22.film oder kommentieren Sie auf YouTube oder Spotify. Bei 22 Film machen wir seit über 10 Jahren Wissenschaftskommunikation und das wollen wir mit diesem neuen Podcast dann auch fortführen. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir das mit einer führenden Expertin auf Ihrem Gebiet tun können. Frau Kempfert, Sie machen auch schon lange Wissenschaftskommunikation. Was ist denn Ihre Motivation dafür?
Ja, also zunächst einmal freue ich mich auch, dass wir das zusammen machen können. Das ist ja eine großartige Sache, dass wir den Podcast hier zusammen gestalten können. Und Wissenschaftskommunikation liegt mir schon ewig lange am Herzen. Ich bin ja schon seit über 20 Jahren am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung tätig. Und da beschäftige ich mich ja mit ganz, ganz vielen Themen und auch ein großartiges Team, was wir da haben und bearbeiten da sehr, sehr unterschiedlichste Themen. Und da war gerade am DIW ist es eben so, dass die Öffentlichkeitsarbeit und auch die Wissenschaftskommunikation nach außen hin in die breite Öffentlichkeit schon immer eine große Rolle gespielt hat. Und das macht mir auch Spaß. Ich bin da sehr gerne auch im Kontakt mit Menschen und Menschen hören ja auch gerne Podcasts zu unterschiedlichsten Themen und hier eben auch zu Klima und Klimaschutz. Und das ist etwas, was mich schon ewig begleitet. Insofern freue ich mich, dass wir das hier an dieser Stelle machen können und diese Art der Wissenschaftskommunikation auch für mich ja eine große Rolle spielt und das auch eine bedeutsame Rolle spielt, dass man eben an dieser Stelle auch diese Art der Kommunikation des Podcasts fortführen kann. Das freut mich wirklich sehr.
Ja, wir freuen uns auch riesig darüber. Kommen wir doch einfach direkt zum Thema. Der ein oder andere mag es mitbekommen haben, aber wir haben seit dem 6. Mai ein neues Regierungskabinett. Dazu gehört dann auch die neue Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche. Und die hat neue Pläne für die Energiewende. Vor allem möchte sie die Energiewende billiger machen. Dadurch erhofft sie sich niedrigere Energiepreise und das soll dann das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Dazu forciert sie auch den Ausbau von Gaskraftwerken. Außerdem sagt sie, dass die Heizungs- und Gebäudewende, wie sie bisher geplant ist, überzogen sei. Und sie stellt in Frage, ob die Klimaziele für Deutschland bis 2045 CO2-neutral zu werden, nicht neu überdacht werden müssten. Mit anderen Worten, sie möchte sie nach hinten schieben. Darüber gibt es Kritik, natürlich vom Koalitionspartner SPD, dass das alles so nicht im Koalitionsvertrag steht. Außerdem hat natürlich die SPD zusammen mit den Grünen in der Ampelkoalition viele der bisherigen Pläne auch überhaupt erst in Gang gebracht. Außerdem wirft man Katharina Reiche Lobbyismus vor. Schließlich war sie, bevor sie Wirtschaftsministerin geworden ist, Vorstandsvorsitzende eines der größten Netzbetreibers für Strom und Gas in Deutschland, nämlich der Westenergie. Frau Kempfert, Katharina Reiche findet, dass die Energiepolitik von Habeck zu sehr auf Windkraft und Photovoltaik ausgelegt war. War der Plan von Habeck nicht technologieoffen genug?
Naja, also da muss man jetzt so ein bisschen einordnen. Also die ganzen Ankündigungen, die Sie ja auch eben aufgezählt haben, sind ja alle ein bisschen problematisch einzuordnen, gerade wenn es in die Richtung geht, dass eher Gas im Einsatz sein soll und weniger Wind oder Solar. Und es ist ja auch eine große Sorge darin, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien in irgendeiner Form vielleicht abgewürgt werden kann oder dass die Motivation dahinter ist. Und ich stocke immer bei dem Begriff der Technologie. Offenheit, wenn ich das schon höre, das ist ja immer so ein schillernder Begriff, der ja irgendwie positiv klingt, aber oft im politischen Diskurs irreführend ist. Viele meinen damit, dass eher die Technologien gleichrangig weiterentwickelt werden sollen, von Wind, Solarenergie bis hin Atomkraft oder Erdgas oder auch CCS. Aber in Wahrheit ist das ja weder effizient noch sinnvoll. Meistens, so beschreibe ich es immer, sind diejenigen, die von Technologieoffenheit sprechen, der Meinung, dass die alte Technologie möglichst lange offen gehalten wird und die neuere, die hinzukommen, die ja nicht so gute Startbedingungen haben und auch noch nicht so lange da sind, dann eher behindert werden, weil es handelt sich hier eben nicht um gleichrangige Entwicklungen im Entwicklungsprozess. Also ich würde sagen, Habecks Kurs war schon technologieoffen, denn klar, Habeck hat eher auf Wind- oder Solarenergie gesetzt, aber genau die Technologie sind ja nachweislich am günstigsten, auch klimafreundlichsten und auch die schnellsten Optionen, die wir umsetzen können. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das keine Einseitigkeit, sondern wirklich eine kluge Fokussierung auf die kosteneffizientesten Technologien. Und eine wirkliche Einschränkung auch von Technologieoffenheit liegt vielleicht darin, wenn man Technologien im System hält, die nachweislich teuer, langsam oder auch klimaschädlich sind. Und dazu zählen eben genau diese neuen fossilen Gaskraftwerke, wenn gleichzeitig ja eben erneuerbare Energienoptionen zur Verfügung stehen. Oder dazu gehört natürlich die Atomkraft, die haben wir jetzt mittlerweile abgeschaltet, ist schon längst nicht mehr wettbewerbsfähig. Oder eben auch CCS, Carbon Capture and Storage für fossile Kraftwerke, die eben hohe Kosten haben oder auch Lock-in-Effekte verursachen. Also Technologieoffenheit heißt eben nicht Technologiebeliebigkeit. Eine echte Technologieoffenheit würde aus meiner Sicht eher bedeuten, die Optionen oder alle Optionen werden an klaren Kriterien gemessen, nämlich der Klimawirksamkeit, der Kosten oder auch der Geschwindigkeit und auch der gesellschaftlichen Akzeptanz. Und wenn man das tut, dann bleiben wirklich Wind, Solar, Speichereffizienz oder auch flexible Biomasse, Geothermie, vielleicht auch Wasserstoff in bestimmten Nischen übrig. Und die fossilen Technologien fallen dann eher durch, nicht weil man sie verbietet in irgendeiner Form, sondern weil sie eben solche Kriterien nicht erfüllen. Und deswegen ist aus meiner Sicht eben gerade bei Technologieoffenheit gibt es da so eine politische Instrumentalisierung des Begriffs als Schlagwort, und auch als Schlagwort wird er verwendet, um den Ausstieg aus fossilen Strukturen zu verzögern. Also das klingt immer modern, aber oftmals heißt es dann, wir wollen eher Gas, Kohle und Atom noch ein bisschen länger behalten. So kenne ich das zumindest auch aus der Vergangenheit. Und die Union hat den Begriff schon immer gezielt genutzt, um gegen klare Ausbauziele der erneuerbaren Energien zu argumentieren. Und dabei verkennt man wirklich, dass es nicht technologieoffen ist, an ineffizienten oder auch an überholten Technologien festzuhalten. Also insofern Habecks Kurs war aus wissenschaftlicher Sicht technologieoffen im besten Sinne. Es ging da nicht um politische Vorliebe oder Ideologie, sondern wirklich um die Förderung von Technologien, die das Ziel der Klimaneutralität am kostengünstigsten erreichen. Und wenn jetzt Frau Reiche unter dem Schlagwort der Technologieoffenheit wieder mehr Erdgas oder sogar auch CCS ins Spiel bringen will, dann ist das in Wahrheit eher eine Technologieverzögerung und keine Offenheit. Und wir brauchen Technologieklarheit. Und insofern heißt Technologieoffenheit nicht, das alles gleichzeitig zu machen, sondern klug zu priorisieren. Und wer die Energiewende wirklich ernst meint oder ernst nimmt, der kommt an Wind, Solar oder auch an Speichern in Effizienz nicht vorbei. Alles andere ist aus meiner Sicht politische Rhetorik.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also nehmen wir mal den Begriff technologieoffen wörtlich. Und sprechen dann vielleicht auch, nehmen dann vielleicht noch dazu, dass ja die konservativen Parteien auch gerne von einem offenen oder freien Markt spricht, der sich selbst reguliert. Wenn ich das richtig rausgehört habe, sind Sie der Meinung, dass selbst in diesem Szenario die erneuerbaren Energien auf lange Sicht gewinnen würden? Das Problem ist, dass die Politik diese Entscheidung nicht vorwegnimmt und entsprechend die Weichen stellt. Ist das so richtig?
Ja, genau. Also Technologieoffenheit klingt eben gut, aber wird oft missbraucht. Und echte Technologieoffenheit heißt, wir messen alle Optionen an klaren Kriterien. Aus meiner Sicht an Klimaschutz, auch an Kosten, an Geschwindigkeit oder auch an Akzeptanz. Und wenn wir das tun, dann sind wirklich Wind und Solar die Gewinner. Und sie sind am günstigsten, sie sind am schnellsten, sie sind am klimaverträglichsten und fossile Energien sind nicht technologieoffen, sondern technologisch überholt. Also insofern finde ich schon, also Habecks Kurs war nicht zu wenig technologieoffen, sondern im Gegenteil, er war klug fokussiert auf die beste Lösung. Und wer da jetzt unter dem Schlagwort Technologieoffenheit neue Gaskraftwerke oder sogar CCS forcieren will, der betreibt aus meiner Sicht in Wahrheit eher Technologieverzögerung.
Jetzt ist ja ein weiterer Plan von Frau Reiche, die Kosten für den Netzausbau einzusparen. Also im Moment ist es ja so, dass wir ein Netz haben, ein Stromnetz. Wir sprechen also jetzt über tatsächlich Stromkabel, die verlegt werden müssen, das angepasst ist an die alte Infrastruktur. Und für den Zubau von Erneuerbaren muss man da sehr viel neue Leitungen legen, um es mal vereinfacht auszudrücken. Nun schlägt Frau Reiche vor, dass wir statt dieser neuen Infrastruktur aufzubauen, lieber die Erneuerbaren so ausbauen, dass sie auf das alte Netz passen. Kann das überhaupt funktionieren?
Also natürlich kann man den Ausbau der erneuerbaren Energien klug mit dem Netz koordinieren. Das ist auch sinnvoll, Wind- und Solaranlagen bevorzugt dort zu bauen, wo die Netzkapazitäten vorhanden sind oder eben auch neue Leitungen ohnehin entstehen. Das verhindert ja auch unnötige Engpässe. Das reduziert eben auch diese Abregelung, die da häufig kritisiert werden. Aber wer jetzt glaubt, man könnte jetzt mit dieser Strategie den Netzausbau grundsätzlich klein halten oder gar vermeiden, der irrt sich dann schon, denn die Energiewende bedeutet auch eine, ja, wirklich eine Anstrengung von, man braucht dezentrale Anlagen in der Fläche, wir brauchen ja für Strom für Verbraucher wie Wärmepumpen oder auch Elektroautos, da muss ja jedes Stromkabel angeschlossen werden und auch funktionieren. Und deswegen braucht man da schon auch einen Netzausbau, gerade auf der dezentralen Verteilnetzebene. Und diese Investitionen sind auch durchaus notwendig, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Also würden wir jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien nach dieser Logik, da jetzt, die da vorgetragen wird, von der Regierung nur dort erlauben, wo die Netze schon stark genug sind, würden wir die Energiewende abwürgen. Und das wäre aus meiner Sicht der völlig falsche Weg. Wir brauchen ein Deutschland-Tempo, auch beim Netzausbau, genauso wie bei den erneuerbaren Energien. Und deswegen braucht man da dezentrale Strukturen, also Solarenergie auf den Dächern beispielsweise oder Bürgerwindparks oder Mieterstrom kennen manche ja vielleicht auch, dass man Solaranlagen auf dem Dach hat und die Mieter davon profitieren. All das entlastet ja die Netze, weil der Strom ja dort verbraucht wird, wo er erzeugt wird. Oder sogenannte in der Fachsprache Flexibilitätsoptionen. Das sind Speicher, das ist Demand-Side-Management, das sind intelligente Netze, die können Lastspitzen abfangen und auch den Transportbedarf ja wirklich reduzieren. Oder eben auch die grenzüberschreitenden Netze, die sind auch immer wichtig, dass man da eine europäische Lösung hat. Wir sind ja in Deutschland da in guter Lage, dass wir da mitten von Europa sind. Da lässt sich dann Erzeugung und Verbrauch auch gut ausgleichen. So. Und insofern sollte man, sage ich jetzt mal kurz gesagt, kann und sollte man die Netzausbaukosten optimieren, nicht wegdiskutieren. Aber wenn man jetzt verspricht, den Netzausbau durch Standortlenkung deutlich zu verringern, dann macht man auch öffentlich oder der Öffentlichkeit etwas vor. Wichtig ist, dass wir die Energiewende nicht abwürgen und dass wir den Netzausbau optimieren, gerade auf der dezentralen Verteilnetzebene. Das halte ich hier für absolut sinnvoll. Und wenn man jetzt so, wie Reiche sagt, Katharina Reiche, die Wirtschaftsministerin, man will Solar- und Windanlagen stärker entlang der bestehenden oder auch der geplanten Leitungen errichten, das kann theoretisch Netzausbaukosten sparen, aber wenn man den Ausbau jetzt nur dort zulässt, wo die Netze vorhanden sind, dann bremst man die Geschwindigkeit massiv. Und deswegen ist, glaube ich, auch die SPD, ich glaube auch der Koalitionspartner, nicht so ganz davon überzeugt, wenn ich das so richtig gesehen habe und das auch zu Recht.
Nun steckt dahinter dieser Idee ja auch eine gewisse Logik. Und zwar möchte sie die Netzausbaukosten senken, um damit die Strompreise und die Energiepreise generell zu senken und damit das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Ist denn das so prinzipiell eine gute Logik?
Ja, ich weiß gar nicht, ob immer die Logik Wirtschaftswachstum ankurbeln an sich so eine gute Logik ist. Wichtig ist ja, dass wir klar in der Zukunft preiswerte Solaranlagen benötigen oder erneuerbare Energien, gerade eben auch um Wärmepumpen oder Elektromobilität zu speisen und das auch wirtschaftlich attraktiv zu machen, um die Energiewende auch in allen Sektoren voranzubringen. Das halte ich für durchaus sinnvoll. Und da könnte man sich auch überlegen, bestimmte Tarife dafür auszuloben oder die einzuführen, damit man da an der Stelle wirklich diese sogenannte Sektorenkopplung voranbekommt. Und das ist auf jeden Fall sinnvoll, aber grundsätzlich gesehen ist es eben so, auf der dezentralen Verteilnetzebene benötigen wir schon auch oder haben einen Bedarf auch an intelligenten Energie- und Lastmanagement. Und da sind Investitionen einfach in die Verteilnetze schon nötig. Und so können auch die Kosten gesenkt werden und die gesamten Systemkosten gesenkt werden. Am Ende dann auch die Netzkosten, um dann auch letztendlich die gesunkenen Systemkosten an die Verbraucher weiterzugeben. Das hielt ich für durchaus sinnvoll. Meine Sorge an der Stelle ist einfach nur, dass diese Argumentation, wir müssen jetzt die erneuerbaren Energien da ausbauen oder wo das Netz vorhanden ist, dass man da einfach eine Gefahr läuft, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu verzögern. Und ich vermute einfach mal, wenn jetzt auch der Monitoringbericht der Bundesregierung, der angekündigt ist, kommt und man da schaut, wie viel Strombedarf ist wirklich nötig, dass man da eher in eine Richtung geht, vielleicht die erneuerbaren Energien nicht so stark ausbauen zu wollen, wie das eigentlich notwendig wäre.
Ein Aspekt, den Sie vorhin auch schon mal genannt haben, war, dass ja immer mehr private Bürger sich zum Beispiel eine Dachphotovoltaikanlage besorgen. Mhm. Und dafür gibt es ja derzeit noch Zuschüsse. Diese Zuschüsse möchte Frau Reiche streichen oder zumindest kürzen, weil sie der Meinung ist, dass es auch ohne ginge. Rechnen sich denn Dachphotovoltaikanlagen überhaupt noch ohne Zuschüsse?
Ja, teilweise schon, also auch in vielen Fällen, auch ohne die EEG-Förderung, also die Förderung aus dem Erneuerbaren Energiengesetz, wenn man zum Beispiel auch günstige Installationstarife hat oder hohe Eigenverbrauchsquoten, das wäre durchaus möglich, also gerade auch bei günstigen Installationstarifen, die unter 1600 Euro pro Kilowatt-Peak sind, das ist relativ preiswert, aber aus meiner Sicht würde man jetzt einen Förderstopp machen, das würde die Breitenwirkung wirklich gefährden, denn die Haushaltseigentümer oder Menschen, die sich jetzt dafür entscheiden, Solaranlagen zu installieren, die investieren ja auch mit Förderung und ohne garantierte Rückzahlung sinkt eben die Investitionsbereitschaft deutlich, das wissen wir auch aus der Vergangenheit. Deswegen halte ich es für sinnvoll, dass man auch eine langfristig stabile Förderung hat, die auch bleibt, auch und gerade um soziale Teilhabe sicherzustellen. Also auch weniger wohlhabende Haushalte müssen bei der Energiewende mitmachen können. Wir denken immer an die, so die sich das sowieso leisten können. Die muss man in der Tat, die brauchen die Förderung dann nicht. Aber weniger oder weniger wohlhabende Haushalte, Niedrigeinkommensbezieher, auch Mieterstromanlagen und so weiter, die sollen ja alle auch mitmachen können. Und deswegen halte ich es für sinnvoll, dass man da auch eine stabile Förderung auch weiterhin hat. Auch die Speicherintegration ist ja entscheidend, um diesen Eigenverbrauch zu steigern. Da steigert man im Übrigen auch die Wirtschaftlichkeit, die erhöht man dadurch. Und auch große Freiflächenanlagen, die zeigen auch, dass ein marktbasierter Betrieb möglich ist. Also auch wenn man da keine flächendeckende Bewegungsgrundlage hat. Aber letztendlich ist das doch etwas, würde ich sagen, wo die Dach-PV-Anlagen sich heute oft auch ohne, ja, auch ohne Förderung lohnen. Aber nur für diejenigen, die wirklich die günstigsten Tarife nutzen, die gute Dächer haben oder auch einen hohen Eigenverbrauch realisieren können. Also ohne Förderung droht dann eine Verlangsamung der Energiewende, würde ich sagen, auch eine soziale Schieflage für den Ausbau. Die Förderung, die darf sich durchaus weiterentwickeln, das will sie ja auch, aber nicht von jetzt auf gleich. Also dieses immer sofort ad hoc alles ändern, das sorgt doch eher für Unsicherheit, Investitionsunsicherheit und wirkt dann wieder die Energiewende ab. Sie muss, also diese Förderung, die muss sich strategisch anpassen, die kann auch die Marktanreize erhalten, aber jetzt nicht das Kind mit dem Bad ausschütten, das hielte ich für gefährlich.
Ja, ja. Auch angesprochen haben Sie ja vorhin schon mal die Gaskraftwerke. Robert Habeck hatte ja auch schon mal vor, Gaskraftwerke, neue Gaskraftwerke zu bauen. Geplant waren 20 Stück. Früher hatte er aber auch mal vor, 50 zu bauen. Das sind dann 20 geworden, weil der Finanzminister Lindner sparen wollte. Nun möchte Frau Reiche 40 neue Gaskraftwerksblöcke bauen statt 20. Wie viele Gaskraftwerke brauchen wir überhaupt und wofür?
Ja, da herrscht ja eine große Verwirrung. Also jetzt geht es ja um 20 Gigawatt, von der, glaube ich, jetzt die Frau Reiche sprach, oder Habeck hatte irgendwie 50 Kraftwerke im Blick. Das waren ja ungefähr 25 Gigawatt, also so ähnlich in der Größenordnung. Da gibt es irgendwie dann Schwankungen und Schätzungen von neuen Gaskraftwerken. Manche reden da sogar von 70 Gigawatt neue Gaskraftwerke. Das wird ja immer wilder. Also wo man eben meint, wir brauchen Backup-Kapazitäten, also in den Zeiten, wo wenig Wind weht oder die Sonne nicht so scheint, dass man da eben Anlagen hat, die genutzt werden können. Also ich halte das für überdimensioniert. Statt Milliarden jetzt in diese neuen fossilen Kraftwerke zu stecken, sollten wir eher die Speicher, auch die Großbatteriespeicher, die Batteriespeicher, die im Moment ja alle da schon in der Warteschleife sind, ans Netz lassen, das Lastmanagement voranbringen, auch die europäische Stromkooperation sehr viel stärker nutzen, weil man sonst wieder die Gefahr hat, dass jedes gebaute Gaskraftwerk, das darf man nicht vergessen, bedeutet wieder Lock-in-Effekte, fossile Lock-in-Risiken, dass man lange Laufzeiten hat, dass man fossile Subventionen benötigt und am Ende auch wieder hohe Klimakosten hat. Das kennen wir ja schon aus der Vergangenheit, also jetzt auch mit dem Bau der überdimensionierten Flüssiggasterminals. Sie wollen am Ende dann doch Entschädigung, genau wie bei den Kohlekraftwerken. Das müssen wir dann am Ende teuer bezahlen, weil wir viel zu lange daran festgehalten haben. Also insofern halte ich das für überdimensioniert. Es gibt ja Studien, die zeigen, dass wir eine Kombi nutzen können aus zum Beispiel viel mehr existierenden erneuerbaren Kapazitäten, die man auch ausbauen kann, aus Flexibilität und eben auch dem europäischen Stromverbund und da beispielsweise auch nachhaltige Biomasse sehr viel stärker nutzen, statt das jetzt alles abzuregeln oder abzubauen. Trier macht das aktuell vor, die eben ihre Biogaskraftwerke, die im ländlichen Raum da sind, miteinander verbunden haben und dort die Kapazitäten nutzen. Und wenn man das tun würde, auch mit nachhaltiger Biomasse, jetzt nicht nicht die Mais oder sowas, sondern wirklich Abfallstoffe nutzen, biologische Abfallstoffe oder andere, die könnte man durchaus, wenn man das mal zusammenrechnet, kurzfristig 6 Gigawatt oder langfristig sogar bis zu 24 Gigawatt, die wir hätten in Deutschland und eben halt nicht auch fossiles Gas importieren müssen, in Deutschland nutzen könnten. Wir haben ein bisschen Wasserkraft noch dazu. Wenn man jetzt die Heimspeicher und die Großspeicher mal ins Netz lassen würde, hätte man auch zusammen Dutzende Gigawatt, die man nutzen könnte. Also zumindest für auch einen kurzfristigeren Ausgleich. Ein bisschen Geothermie haben wir übrigens auch. Und wenn man all das mal zusammenrechnet, dann hat man deutlich mehr Flexibilität, als was man da jetzt an sogenannten H2-Ready-Gaskraftwerken plant. Also aus meiner Sicht sind Gaskraftwerke wirklich so eine Restoption in einem sehr viel geringeren Umfang, als man jetzt plant, weil aus meiner Sicht wieder die Gefahr von fossilen Lock-ins da ist und dann man eben auch am Ende hohe Entschädigungszahlungen leisten muss.
Wir haben übrigens auch in unserem Privathaus Geothermie. Also Aha. Es geht sogar für Einfamilienhäuser.
Und funktioniert es gut?
Ganz hervorragend.
Ja.
Also wirklich ganz hervorragend. Wir haben das jetzt, glaube ich, seit 10 Jahren. Da war jetzt einmal was kaputt. Das war natürlich ausgerechnet in der Zeit, als es Lieferschwierigkeiten gab.
Oh nein.
Und im Ahrtal, also die ganzen Klempner und Heizungsbauer etc., die waren alle im Ahrtal beschäftigt.
Ja.
Und in der Zeit ist unsere Geothermie-Wärmepumpe kaputt gegangen.
Ui.
Aber ansonsten läuft die wirklich hervorragend. Ja. Und es gibt ja viele komische Ideen, was Wärmepumpen alles nicht können sollen,
ja,
angeblich.
Das ist nochmal eine eigene Folge wert, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Wärmepumpenmythen, die da alle geistern. Aber ich meine, auch da, wir werden immer unabhängiger vom fossilen Erdgas, weil wir eben auch in privaten Haushalten weniger Gasheizung einbauen. Und dann haben wir andere Möglichkeiten einfach auch, als dass wir da jetzt noch großartig Gaskraftwerke installieren müssen. Die sind allerdings ja geplant für die Stromproduktion. Aber ich wollte auch noch sagen, Ahrtal, wenn die da alle im Ahrtal beschäftigt waren, auch das ist eine schreckliche Klimakatastrophe, die da passiert ist, schrecklicherweise. Und auch Folge des Klimawandels. Und je mehr fossile Energien wir da immer noch nutzen, desto mehr Klimaschäden haben wir an der Stelle eben auch. Aber völlig richtig, es gibt genügend Alternativen. Wir brauchen nicht so viel Erdgas.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ab vom Thema, aber wo wir gerade über das Ahrtal gesprochen haben, ist mir auch eingefallen, da gab es mal die Meldung, dass die tatsächlich alle ihre alten Gasheizungen erneuern mussten nach diesem Vorfall, weil sie sonst kein Geld bekommen hätten. Sie durften Geld nur benutzen, das sie dafür bekommen, um den alten Zustand wiederherzustellen. Sie konnten also keine neuen Heizungen, Wärmepumpen einbauen.
Ja, ich finde es so schlimm, muss ich sagen, dass diese Vorgaben, die wir in Deutschland haben, die wirklich teilweise ja so überholt sind, gerade an so einer Stelle, dann wieder zu solchen Fehlentwicklungen führen. Also, dass sie da alle wieder Gasheizungen drin haben, ist doch total absurd. Es gab aber auch eine Initiative Solarenergie fürs Ahrtal, Solartal oder so hieß es, glaube ich, sogar, die sich da positioniert haben und deutlich machen wollten, mehr Solarenergie fürs Ahrtal, um da eben wegzukommen von diesen fossilen Lock-ins. Und das ist ja absurd. Die armen Menschen, die sind wieder gefangen in so einer Gasheizung. Und wenn man dafür dann wieder Geld ausgibt, also Subventionen auch noch für fossile Heizung, ist an Absurdität, finde ich, nicht zu überbieten. Ja,
ja. Schon fast zynisch, wenn das nach so einem Vorfall man den Leuten dann sagt, nee, du musst wieder eine Erdgasheizung einbauen.
Ja, finde ich auch.
Bevor wir zu der Publikumsfrage kommen, wollen wir noch über eine Studie sprechen. Und dabei ging es um die Möglichkeit, Kohlendioxid im Erdboden zu speichern. Wie groß sind die Kapazitäten dafür? Der Weltklimarat hat mehrere Szenarien aufgezeigt, nach denen es wahrscheinlich ist, dass wir die in Paris beschlossenen Temperaturgrenzwerte überschreiten werden und wir danach durch negative Emissionen den CO2-Gehalt in der Luft wieder reduzieren müssten, um die Temperaturen danach wieder unter diese Grenzwerte zu bekommen. Die größte Kapazität, um CO2 aus der Luft zu speichern, bietet die Natur, zum Beispiel durch Aufforstung oder durch Wiedervernässen von Moorgebieten, aber diese Methoden sind nicht gut skalierbar. Außerdem ist nicht klar, wie sich der Klimawandel und die Landnutzungsänderung, also die menschlichen Aktivitäten mit den Landschaften verändert werden, dem Ganzen nicht noch zusätzliche Grenzen liefert. Sind also technische Lösungen die Antwort auf dieses Problem, dass wir irgendwann negative Emissionen brauchen? Frau Kempfert, was ist überhaupt Carbon Capture and Storage?
Ja, also erstmal finde ich es gut, dass wir diese Studie uns angucken, weil da sind ja auch interessante Erkenntnisse drin, inwieweit es überhaupt möglich ist, dass man, es wird ja immer häufig überschätzt, so viel CO2 einzulagern, aber grundsätzlich gesehen ist Carbon Capture and Storage eine Möglichkeit, CO2 einzulagern, entweder in Boden, wo man dann bestimmte geologische Vorkommnisse braucht und oder eben auch, dass man es aus der Luft zieht und dann weiter nutzt, obwohl man das dann eher als Carbon Capture and Usage bezeichnen würde. Und aber diese Option, dass diese Technologie, die man da meint, also CO2 an bestimmten Punktquellen, wie beispielsweise Kraftwerke, Zement oder auch Chemie, Stahlanlagen, da, wenn man das abgeschieden hat oder auch verflüssigt und dann so in tiefe geologische Formationen verpresst, dann auch speichern wird können, das ist eben genau die offene Frage oder auch die Forschungsfrage und in welchem Größenordnung überhaupt es möglich ist, was diese Studie eben auch anguckt. Aber grundsätzlich gesehen ist CCS eben eher eine Technik, bei der dann CO2 abgeschieden wird, dann entweder an einem Kraftwerk oder eben in der Industrie verflüssigt wird und dann in tiefe geologische Formationen verpresst wird. Und da soll es eben dauerhaft gespeichert werden. Und man braucht dafür geologische Formationen, wie beispielsweise Aquifere oder auch erschöpfte Öl- und Gasfelder, damit das CO2 da drin bleibt. Das kennt man aber auch schon aus der Ölbohrung, diese Technik, wo man das CO2, was da entweicht, dann einlagert. In Norwegen wird das beispielsweise schon lange gemacht, mit dem Ziel, dann eben CO2-Emissionen zu vermeiden oder zu kompensieren, wie diese Studie jetzt ja versucht oder untersucht, die sonst in der Atmosphäre gelangen würde. Also welche Optionen haben wir da überhaupt, um ein sogenanntes Overshoot-Szenario zu vermindern oder zu erreichen, was wir häufig im IPCC, im Intergovernmental Panel on Climate Change, als eine Technologieoption drin ist, dass man sagt, okay, wir sind jetzt drüber, über 1,5 oder 2 Grad, und müssen dann eben CO2 einlagern und abscheiden und einlagern. Und die Studie, vielleicht noch zwei Sätze dazu, die sich das ja jetzt anguckt, also eine risikobasierte Analyse macht und sich anguckt, wie groß, welche Speicherkapazität haben wir eigentlich geologisch global, um eben die globale Oberflächentemperatur einzugrenzen, also die maximale Abkühlung zu erreichen mit dieser Technologie. Und da gab es eben Studien in der Vergangenheit, die da sehr optimistisch waren, auch im Rahmen des Weltklimarats. Und hier kommt man ja deutlich zu der Erkenntnis, das wird deutlich weniger sein können, weil es weniger technologische Optionen gibt und weil es weniger Speicherergebnisse gibt. Also da gibt es dann eine sogenannte planetare Obergrenze, die dann deutlich geringer ist als bisher angenommen. Und das CCS kann da eben auch nur im begrenzten Umfang eingesetzt werden.
Über wie viel oder wenig Kapazität sprechen wir denn da?
Genau, also die Studie schaut sich an, inwieweit man eben bestimmte Mengen, die man vorher angenommen hat, sogenannte geologische Speicherressourcen, die in einer Größenordnung lagen von etwa 14.000 Gigatonnen CO2, welche nutzbar ist. Und das ist etwas, was deutlich geringer ist als bisher angenommen, also nur ein Zehntel dessen, gewesen ist, was üblicherweise in den bisherigen Szenarien angenommen wurde. Und man eben davor warnt in dieser Studie auch, das CCS da einfach zu missbrauchen, als Narrativ auch zu missbrauchen. Und die wirtschaftliche Realisierbarkeit wird hier auch sehr deutlich in Frage gestellt, weil man eben eine sogenannte risikobasierte Analyse gemacht hat, die etwa von 1,1460 Gigatonnen CO2 ausgeht und dann eine maximale Abkühlung von, wenn man diese Mengen an CCS nutzt, von 0,7 Grad annimmt und hier auch eine klare Handlungsoption ausspricht, dass man eine Priorisierung hat und auch das einbettet in langfristige Klimaszenarien und CCS eben keine Allzwecklösung ist, aber deutlich geringer ist also diese planetare Obergrenze, wenn man sie voll ausschöpft, eben bei eben diesen 1460 Gigatonnen CO2 liegt. Und frühere Literatur, die ging eben von dem Zehnfachen aus, also eher so 10.000 bis 40.000 Gigatonnen CO2. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension, wo man immer so ein bisschen so eine Art Staubsauger angenommen hat. Naja, irgendwann wird man da eben die CCS-Staubsauger machen können. Und dann holt man das CO2 da wieder aus der Atmosphäre und lagert das irgendwo ein. Und diese Studie macht eben wirklich eine sehr räumlich explizite, risikobasierte GIS-Analyse, also wo man wirklich die ganzen globalen Karten, die seismischen Becken sich angeguckt hat, auch in der Tiefe und auch angeguckt, wo in welcher Nähe von der Bevölkerung, in welchen Schutzräumen ist man da, welche Aquifere gibt es überhaupt, auch das wirklich durchdekliniert hat. Und dann eine ganz andere Antwort gibt als die früheren IPCC-Pfade, also Intergovernmental Panel of Climate Change, die Klimapfade, die dann eben davon ausgingen, dass die Speicherräume deutlich größer sind als hier dargestellt. Und da fehlt eben häufig diese sehr detaillierte geologische Untersuchung und die macht man hier eben. Und deswegen ist man da auf ganz anderen Pfaden unterwegs.
Wie wirtschaftlich, das hatten Sie ja schon ganz kurz angesprochen, die Wirtschaftlichkeit von CCS. Nun verdient man natürlich kein Geld, wenn man Kohlendioxid in den Boden pumpt, weil man hat ja dann kein Produkt. Wie könnte das überhaupt privatwirtschaftlich umgesetzt werden?
Ja, also man muss CO2 verteuern. Das ist ja immer der Hintergrund. Das machen wir in Deutschland ja auch in sehr begrenztem Umfang, dass man eine CO2-Bepreisung eingeführt hat für die Energiewirtschaft. Und das kommt jetzt auch für Privathaushalte, die mit Gas heizen oder tanken wollen, herkömmliches Benzin oder Diesel tanken wollen. Da kommt jetzt ein CO2-Preis oben drauf. Aber hier spürte man auch von einer CO2-Bepreisung sprechen müssen. Also CCS ist enorm teuer. Die kostet ungefähr 50 bis 150 Euro pro Tonne CO2. Also zum Vergleich, im Moment sind wir im europäischen System bei etwa 80 Euro pro Tonne CO2. Und da ist man dann eben sehr weit entfernt von der Wirtschaftlichkeit, obwohl ich 50 Euro schon sehr niedrig halte, eher in Richtung 150 Euro pro Tonne CO2. Warum man da so eine breite Brandbreite hat, weil man es nicht genau weiß. Also viele CCS-Pilotprojekte sind eben in der Vergangenheit gescheitert, auch in Deutschland, oder sind abgebrochen worden, aufgrund von mangelnder Wirtschaftlichkeit oder eben auch mangelnder Infrastruktur. Aufwendig, es ist auch politisch dann manchmal sehr heikel. In Australien, in Kanada sind alle abgebrochen worden. Wirtschaftlich sinnvoll wird CCS nur dort, wo es wirklich keine alternativen Dekarbonisierungspfade gibt. Also wenn man einen sehr hohen CO2-Preis politisch durchsetzen kann oder die staatliche Förderung hat, dass man eben diese CCS-Technologien staatlich fördert. In Deutschland würde man eher davon sprechen, in der Zementindustrie da das vielleicht einzusetzen, also in den Industriebereichen, wo es keine Alternativen gibt. Im Stromsektor hat man eben Alternativen und in den anderen Sektoren eben auch. In der Großindustrie ist das eher nicht der Fall und da würde man es vielleicht einsetzen bei so hohen Preisen.
Sie haben das ja auch vorhin schon mal angesprochen, ganz kurz, dass man sich davon nicht verleiten sollte, zu denken, okay, wir können jetzt weitermachen wie bisher. Wir bauen jetzt einfach CCS unglaublich aus, nutzen die Kapazitäten, die es gibt, so wenig es auch sind, voll aus. Und so lange können wir dann noch schön fossile Energien verbrennen. Dass die Leute so denken, das ist die große Befürchtung vieler Aktivisten, die dann auch sagen, CCS, wollen wir gar nicht erst drüber sprechen. Wie sehen Sie das?
Genau, das ist die Gefahr, dass man eben diese CCS-Narrativ, so eine Lizenz zum Weitermachen nutzt, um die eigene Geschäftsmodelle möglichst oder die Geschäftsgrundlage zu sichern, die Geschäftsmodelle möglichst lange zu nutzen. Politisch wird CCS ja oft auch als sogenannte Brückentechnologie verkauft. Also faktisch besteht da das Risiko, dass Investitionen in erneuerbare Energien, Effizienz oder auch in den Strukturwandel eher ausgebremst werden. Aber wissenschaftlich kann man sagen, gibt es einen Konsens, dass CCS kein Ersatz sein darf für Emissionsminderung, sondern eine Zusatzoption für unvermeidbare Restemissionen. Also darum muss es wirklich gehen, dass es unvermeidbare Restemissionen sind. Und die Studie, auf die wir ja hier auch anspielen, die ja darauf auch hinweist und sagt, also das ist eine Gefahr, dass CCS hier als Narrativ missbraucht wird, um zu glauben, wir haben eben noch andere Optionen und wir können möglichst lange so weitermachen wie bisher. Und die Studie warnt ja auch explizit vor dem Missbrauchsnarrativ, dass Carbon Capture and Storage so eine Art Freifahrtticket genutzt wird, um mit fossiler Verbrennung weiterzumachen. Und es wird ja auch hier die wirtschaftliche Realisierbarkeit eher in Frage gestellt. Aber der Hintergrund ist eben der, warum eben diese Studie auch so relevant ist, und weil man eben auch in der Vergangenheit in den globalen Klimamodellen und den IPCC-Szenarien CCS immer als eine Option drin hat. Und die Studie hier sehr deutlich macht, also auch wirklich so eine fundierte, risikobewertete Abschätzung für so eine geologische CO2-Speicherung macht und entlarvt, dass eben diese gängigen, auch optimistischen Annahmen als weitgehend unrealistisch eingestuft werden können, ohne gezieltes Risikomanagement, und zeigt eben auch diese geopolitischen oder geografischen Grenzen, klimapolitischen Grenzen auch auf, wenn man das so einsetzt, dass man wirklich sagen kann, ohne massive Emissionssenkungen ist das Überschreiten von Klimazielen unvermeidlich, und selbst bei vollständiger Nutzung der sicheren Speicherkapazitäten. Und insofern finde ich die Studie hier sehr wohltuend und auch gut und eingeordnet, wissenschaftlich hochfundiert, um eben auch hier mal einen Deep Dive zu haben in diese ganze Thematik und mit GIS-Daten und auch Risikokriterien rangeht, um da eben auch eine realistische Einschätzung zu haben und diese Narrative nicht missbraucht werden.
Ja, vielleicht kann ich da sogar noch was zu ergänzen. Und zwar hatten wir mal in einem Interview den CTO der Climeworks AG. Mhm. Das ist eine Firma, die macht DAC CCS, also Direct Air Capture, Carbon Capture and Storage. Also die nehmen CO2 direkt aus der freien Atmosphäre, jetzt nicht aus einem Schornstein oder so, sondern direkt aus der freien Atmosphäre und pressen das dann auch weg. Die haben da eine kleine Anlage in Island. Und auch er sieht das auf jeden Fall so, dass das die letzte Instanz ist. Also man muss alles andere vorher gemacht haben, bevor das irgendeine Relevanz haben kann für die Zukunft. Und ich finde, wenn das ein CTO einer solchen Firma sagt, dann hat das auch nochmal einen gewissen, also er verdient ja sein Geld damit und er sagt es trotzdem. Also
ja,
das
natürlich,
ich schon ganz cool.
Aber er hat ja vollständig recht. Das macht ja auch Sinn, sich da so realistisch mit zu beschäftigen. Also CCS ist da, die Technik. Ist nochmal Direct Air Capture, ist nochmal was anderes als, ich denke, dieses Unternehmen wird es ja weiter nutzen. Häufig wird CO2 ja auch weiter genutzt oder verpresst in Zement oder Kalk oder eben auch weiter genutzt als Rohstoff, um Materialien herzustellen oder das als CO2 zu nutzen an anderer Stelle. Aber dieses CCS jetzt aus dieser Studie, das ist wirklich risikobehaftet, das ist sehr begrenzt und nur etwas für unvermeidbare Restemissionen. Das haben wir auch im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen in einem kleinen Sondergutachten auch nochmal deutlich gemacht. Es geht, ja, die Technik ist da, aber ist kein Ersatz für eine schnelle Dekarbonisierung. Der Fokus muss immer darauf liegen, die Emissionen zu senken, und gerade Kohle- und Gaskraftwerke sollten überhaupt nicht mehr eingesetzt werden. Es könnte für Industrien ohne Alternativen zum Einsatz kommen können, aber auch da im sehr begrenzten Umfang.
Ja. Nun habe ich Anfang des Jahres natürlich die Wahlprogramme durchstöbert und habe tatsächlich gesehen, dass sogar die Grünen CCS als notwendige Option mit im Wahlprogramm erwähnt haben. Bei der CDU spielte das sogar noch eine größere Rolle. Was macht denn die Regierung jetzt im Moment in Richtung CCS?
Ja, also in Deutschland war CCS ja wirklich lange, lange stark umstritten. Da gibt es ja auch große Akzeptanzprobleme, vor allen Dingen auch in Brandenburg, Schleswig-Holstein. Ich erinnere mich da auch noch an Demonstrationen, auch in Schleswig-Holstein im Jahr 2011, 12. Also unter der Ampelregierung, also der Vorgängerregierung, gibt es jetzt eine CCS-Strategie 2024/25 entwickelt, die vorsieht, CCS für industrielle Restemissionen zu ermöglichen, nicht aber für fossile Kraftwerke. Das ist das, was die Vorgängerregierung noch entwickelt hat. Genau, die Grünen hatten CCS früher strikt abgelehnt, inzwischen aber in ihrem Programm so eine leichte Öffnung reingeschrieben für unvermeidbare Industriebereiche. Da haben sie es, glaube ich, so formuliert, aber für fossile Stromerzeugung ausgeschlossen. Das ist ja auch sinnvoll, aber es ist schon eine Öffnung, ist schon richtig. Die EU fördert CCS-Infrastruktur jetzt auch im Rahmen von dem Net Zero Industry Act oder auch von dem Innovation Fund. Also es gibt eben Länder wie Norwegen, hatte ich eben schon erwähnt, oder die Niederlande, die gehen da eher voran, die wollen das. Die fördern eben auch fossile Energie selber, und die global gesehen, die USA ist ja im Moment völlig außer Rand und Band in Richtung fossile Energien. Die treiben CCS ist massiv voran, auch gefördert durch den Inflation Reduction Act. Aber in Deutschland muss man jetzt sehen, wo es hingeht, ob man das jetzt mit der CCS-Strategie der Vorgängerregierung so weiter macht. Aber dann wäre es in Ordnung, weil man da ja es nur vorsieht, für industrielle Restemissionen es einzusetzen. Ich fürchte aber, dass man CCS ja auch liebt und dann das vielleicht sogar ermöglicht, dann auch für fossile Kraftwerke. Da ist es aber völlig fehl am Platze. Da haben wir die erneuerbaren Energien, da brauchen wir das nicht. Also das würde ich mir wünschen, dass man da bei dem bleibt, was man da vorher gemacht hat.
Also CCS durchaus in geringem Maße eine Möglichkeit. Die Kapazitäten sind aber nicht so, wie man gedacht hat. Und man muss halt politisch aufpassen, dass man das nicht mehr fördert als die CO2-Emissionsvermeidung.
Für Emissionsvermeidung steht immer im Vordergrund. Ich glaube, das ist so die Faustformel. Also wir müssen runter mit den Emissionen, weg von den fossilen Energien. Und wer da so traumtänzerisch unterwegs ist und denkt, da CCS kommt dann irgendwann, der wird doch durch diese Studie ziemlich auf den Boden der Tatsachen geholt. Und dafür ist es sehr sinnvoll, dass man eben auch so eine realistische Einschätzung da hat.
Übrigens, den Link zur Studie finden Sie in den Shownotes oder, wenn Sie auf YouTube sind, in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zur Publikumsfrage. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, das ist die erste Folge, wo kommt die Publikumsfrage her? tatsächlich habe ich die aus meinem persönlichen Umfeld. Diese Frage wurde mir vor kurzem von meinem Vater gestellt.
Oh, der interessiert sich auch für Energie, das ist ja schön.
Ja, absolut. Wie gesagt, er hat ja bei uns die Geothermieanlage eingebaut.
Ach,
Einbauen lassen, Fach? Natürlich.
Sehr gut.
Nicht selber, einbauen lassen.
Ach so. Ja, okay.
Und wir haben auch eine Photovoltaikanlage, und da kommt jetzt auch die Frage her. Mit Photovoltaik erzeugen Privatleute ihren eigenen Strom. Wir haben ja auch eine Dachphotovoltaik, aber es gibt zum Beispiel auch Balkonkraftwerke und sowas. Außerdem gründen sich Bürgergenossenschaften, die mit erneuerbaren Energien Strom erzeugen und das dann auf den Markt bringen. Aber früher gab es ja nur diese ganz großen Energiekonzerne. Wie reagieren die eigentlich darauf, dass jetzt so viele kleine Privatanbieter quasi den Raum sich auch erobern wollen?
Ja, also ich bin ja schon ein bisschen länger an dieser ganzen Thematik, über 25 Jahre. Und ich würde das mal sagen, die Reaktion der Energiekonzerne auf die Dezentralisierung, auch auf Photovoltaik, auf Bürgerenergie und seit neuestem ja auch Balkonkraftwerke, die lassen sich so in drei Phasen beschreiben. Ich würde sagen mal, die erste Phase war die komplette Abwehr. Also das war so 2010er Jahre, da wurde ja im Jahr 2000 das Erneuerbare Energiengesetz eingeführt. Da entstand auch wirklich eine starke Dynamik, auch bei kleineren PV-Anlagen, bei Bürgerenergieprojekten. Bis 2013 waren ja 50% der Erneuerbaren in Deutschland in Bürgerhand. Vor allen Dingen Privatpersonen, auch Landwirte, Genossenschaften, und so weiter. Und die großen Energiekonzerne, vormals so, oder jetzt E.ON, RWE, ENBW, Vattenfall, die reagierten zunächst mit massiver Kritik. Sie sahen da wirklich so ein zentrales Geschäftsmodell untergraben. Also die haben ja eher auf große Kraftwerke gesetzt, einseitige Stromverteilung. Die sprachen dann auch polemisch, auch öffentlich von Subventionswirtschaft, von Kostenexplosionen und haben da auch gezielte Lobbyarbeit versucht, Einspeisetarife zu senken, auch die Ausschreibungen einzuführen, Dezentralisierung auszubremsen. Also ich habe da mal so drei Beispiele, die ich auch in meinen Büchern damals schon auch mal aufgeschrieben habe. Also das erste war ja so, nie mehr als 4% erneuerbare Energien im System sind möglich. Da hatten E.ON und RWE-Manager so in den frühen 2000er Jahren öffentlich kommuniziert, dass erneuerbare Energien niemals mehr als 4% zur Stromerzeugung beitragen könnten. Sonst würde das Netz zusammenbrechen. Heute liegen wir bei knapp 60%, nur mal zur Information. Das nächste war so Ananas in Alaska. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert, von unserem älteren, vielleicht jetzt auch älteren Hörerin, Gerd Stoltenberg. Er war früher CDU-Finanzminister, auch später von Energielobbyisten auch gerne wiederholt. Er spottete so 1980er Jahre, man könne genauso gut glauben, dass man Ananas in Alaska züchten könne, wie das Deutschland seinen Strom aus Wind und Sonne beziehen könne. Also heute ist Solarenergie die billigste Stromquelle, ja, das mal zur Information. Oder eben auch erneuerbare Energien sind unbezahlbar. Da waren ja auch der BDI damals Energieversorger, die den Ausbau der PV und Wind immer sagten, das würde die Strompreise explodieren lassen, den Industriestandort wäre ruiniert. Tatsächlich ist es aber so, dass der massive Ausbau von Wind- und Solarenergie zu dramatisch sinkenden Kosten geführt hat. Gerade an der Strombörsenpreise sinken ja deutlich. Heute kosten Solaranlagen oder Strom aus Solaranlagen kostet heute etwa so 4 bis 6 Cent pro Kilowattstunde, deutlich günstiger als fossile oder Atomkraftwerke sowieso. Dann haben wir noch die Lichter gehen aus und so weiter. Da haben wir auch immer Argumente gehört. Windräder verschandeln die Landschaft, der Tourismus geht weg oder töten massenhaft Vögel. Auch das war immer so ein Ablenkungsmanöver. Also Kohlekraftwerke verursachen Quecksilber und Schadstoffe und also töten damit auch Vögel. Also da wurde dann eben der Vogelschlag an Windrädern als Killerargument gegen den Ausbau missbraucht. Ist übrigens heute auch immer noch, oftmals hört man das auch immer noch, gerade jetzt von den rechten Parteien, die da kommen, leider, und diese Argumente wiederholen. Aber jetzt, das war so die erste Phase. Die zweite Phase, würde ich sagen, war so Mitte der 2010er Jahre, wo dann ja auch die PV- und Windanlagen also sehr deutlich billiger geworden sind und dann man ja auch 2011 den Atomausstieg beschlossen hat. Da hatten die zentralen Konzerne, also die wurden wirklich gezwungen, damals ihre Strategien zu ändern. Also E.ON spaltete sich dann ja 2016 auf in Uniper, so heißen sie, fossil, konventionell, und E.ON, die dann die Netze und erneuerbaren Energien des Kundengeschäfts haben. E.ON gründete damals Innogy, also das ist heute ja wieder integriert, das war damals aber eigenständig. So ein bisschen so ein Eingeständnis, dass das alte Modell auch wirklich nicht mehr trägt. Und da haben die aber angefangen, zum ersten Mal auch Investitionen in erneuerbare Großprojekte zu tätigen, aber im industriellen Maßstab, weniger die Bürgerbeteiligung, die muss man davon losgelöst sehen. Und die dritte Phase, würde ich sagen, jetzt so eine Anpassungsphase seit 2020, erkennen die Energiekonzerne doch, dass die Dezentralisierung Teil der Zukunft ist. Sie investieren ja mittlerweile auch virtuelle Kraftwerke, Stromhandelsplattformen, Speicherlösungen, bündeln ja auch viele kleine Erzeuger und beteiligen sich mittlerweile auch an Mieterstrommodellen oder kaufen sogar Energiegenossenschaften ein, aber häufig auch unter der Bedingung, die Bürgerenergie zu schwächen. Auch das muss gehört zur Wahrheit dazu, würde ich sagen, betreiben die Konzerne weiter Lobbyarbeit für sogenannte Wasserstoff-Ready-Gaskraftwerke oder zentrale Infrastrukturen. Bürgerenergien sehen die, glaube ich, eher so als Nischenplayer. Und so werden die auch weiterhin dargestellt. Also es ist eben so, Bürgerenergie ist eher kleinteilig, ist dezentral, demokratisch, erhöht die regionale Wertschöpfung und die Energiekonzerne sind nach wie vor auf zentrale, kapitalintensive Großprojekte ausgerichtet. Aber wir wissen aus der Forschung, Bürgerenergie steigert die Akzeptanz, senkt die Transaktionskosten auch durch die Beteiligung und sorgt eben auch für eine breite Wertschöpfung vor Ort. Insofern wäre das meine rückblickende Wahrnehmung, diese drei Phasen. Mittlerweile sind so eher Rückzugsgefechte da unterwegs, als dass sie da jetzt noch so sehr aktiv die dezentralen Energien komplett boykottieren. Aber die Dezentralisierung durch PV, auch gerade durch Bürgerenergie, jetzt auch so Balkonkraftwerke, das hat das Geschäftsmodell der Energiekonzerne fundamental herausgefordert. Und da gab es eben anfangs sehr viel Widerstand, der auch dominierte. Da sehen wir heute doch eher so eine, ich würde sagen, eine Mischung aus Anpassung, ja, Kooptation, aber auch weiterhin strukturelle Hürden für die Bürgerenergie. Die wird ja nicht gerade bejubelt ausgebaut, sondern eher die Rahmenbedingungen werden eher verschlechtert. Aber wichtig ist, dass sie fair bleiben, weil die Bürgerenergie total wichtig ist für die Energiewende, gerade für die Akzeptanz.
Alles klar, weil uns so langsam die Zeit ausgeht. Mhm. Ganz kurz, was ist denn besser? Dezentral oder zentral?
Ja, ich würde sagen, eine Kombination aus beiden. Also wir brauchen dezentrale Lösungen, ganz sicher, wo wir eben auch die Akzeptanz mit Bürgerenergien haben, wo die kleinteilig, dezentral, auch demokratisch dann auch die Wertschöpfung, regionale Wertschöpfung erhöhen. Das ist auf der einen Seite so, aber wir brauchen auch Großprojekte, die werden ja nach wie vor auch nötig sein, für Großindustrie beispielsweise, aber eben auch für größere Versorgungssicherheit. Aber das eine sollte nicht gegen das andere ausgespielt werden. Sie sollten endlich mal kooperieren. Aber klein gegen groß ist immer schwierig. Die Bürgerenergien müssen sich da wacker gegen behaupten. Bei Offshore-Windenergie kommen sie gar nicht rein, aber bei anderen eben doch mittlerweile schon. Aber das bleibt ein ewiger Konflikt. Und ich würde mir da wünschen, dass es da weniger Konfliktlinien gibt, sondern wir beides eigenständig nebeneinander herhaben könnten.
Auf die Balance kommt's an.
Ja, würde ich schon sagen, ja. Ja.
Alles klar. Wenn Sie auch eine Publikumsfrage stellen möchten, dann tun Sie das doch bitte, indem Sie uns eine E-Mail schreiben an klimakompass@22.film oder Sie schreiben uns einen Kommentar auf YouTube oder auf Spotify. An all diesen Stellen können Sie natürlich auch einfach Ihr Feedback zu dieser ersten Folge hinterlassen. Das interessiert uns doch schon sehr.
Ja, genau.
Schon nächste Woche kommt die Folge 2, diesmal nicht mit mir, sondern mit meiner Kollegin, Frau Elli Ries. Wir werden uns dann in Zukunft im zweiwöchigen Rhythmus abwechseln. Danke, Frau Kempfert. Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, die erste Folge hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Lieber Herr Eckmeier, hat mir gut gefallen, dass wir das hier fortsetzen können und mit diesem Podcast die Themen adressieren können. Ich danke auch allen Zuhörerinnen und sage Tschüss.
Das war der Klimakompass mit Claudia Kempfert, eine Produktion der 22 Film GmbH Köln. Redaktion und Moderation heute von Dr. Dennis Eckmeier. Alle relevanten Quellen, Referenzen und zusätzliche Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes oder auf YouTube in der Videobeschreibung.